Ich möchte euch ein Wort lesen aus dem Epheserbrief, mein Lieblingsbuch der Epheser, weil es da um die Superlativen geht. Der Epheserbrief ist voll von Superlativen. Ich möchte es mal aus einer moderneren Übersetzung lesen. Die ist erstaunlich dicht am Urtext, was mich sehr wundert, aber hört einmal selbst. Also nicht irgendwie jetzt komisch reagieren, das ist ein etwas anderer Wortlaut als aus der Lutherbibel, aber doch sehr, sehr verständlich. Epheser 1, 18 bis 21. Er soll eure inneren Augen öffnen, damit ihr checkt, auf was wir uns noch alles freuen können. Er hat uns ausgesucht, er hat uns fette Sachen versprochen, die er uns vererben will. Und das nur, weil wir ihm vertrauen. Ihr sollt begreifen, wie irre groß seine Möglichkeiten sind. Möglichkeiten, die alle in uns stecken, weil wir ihm vertrauen. Das ist doch immerhin dieselbe Kraft in uns, mit der Jesus auch den Tod besiegt hat. Dieselbe Kraft, die ihm den Platz auf der Ehrenbühne gleich neben Gott gesichert hat. Jetzt ist er von Gott zum Chef über die ganze Welt gemacht worden. Er hat die Macht über jede Regierung, über alles, was Macht ausübt, in dieser und auch in der, die noch kommen wird. Für die, die es vielleicht etwas konservativer mögen, lese ich es nochmal aus der Elberfelder Übersetzung. Aber ihr werdet kaum einen Unterschied merken, bis auf die Sprache. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in uns, den Heiligen, ist. Und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Gläubigen, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Ist doch sehr dicht, oder? Man kann doch fast sagen, das ist ziemlich ähnlich übersetzt, nur eben in einer etwas normaleren, gängigeren Sprache, sodass man es auch verstehen kann. Die Auferstehung Jesu ist also etwas, was hier verglichen wird mit etwas, was Gott getan hat, mit der Kraft, die er wirklich gegeben hat. Mich fasziniert es so, dass er hier spricht, der Paulus, von den inneren Augen unseres Herzens. Also nicht unseren Verstand, weil der ist ja immer irgendwie eingeschaltet. Und je nach Kultur sind wir ja unterschiedlichen Strömungen unterworfen. Wir hier im Westen sind so ein bisschen griechisch geprägt, würde ich sagen. Wir haben so diese Einstellungen, dass wir sehr materialistisch denken, also nur das, was ich begreifen, sehen, fühlen und schmecken kann, ist die Wahrheit. In anderen Bereichen der Welt ist das ganz anders. Da gibt es ganz andere Denkweisen über bestimmte Dinge. Aber lass es mal dahingestellt, das ist nicht der Maßstab, der hier bezeichnet wird. Nicht das innere Auge ist unser Verstand, sondern es ist das Auge unseres Herzens. Also etwas, was viel, viel tiefer in den Menschen hineinreicht, als es unser Verstand je könnte. Denn wenn wir jetzt Menschen fragen auf der Straße oder Wissenschaftler oder sonst irgendwelche gebildeten Leute und wir sagen, Jesus ist auferstanden, was würden die uns antworten? Das geht doch gar nicht, oder? Das ist völlig unmöglich. Ein Mensch, der 3 Tage tot ist, kann nicht wieder lebendig werden. Obwohl es vielleicht irgendwo Ausnahmen geben mag, aber die Regel ist das nicht. Also es ist eine Sache, abgesehen von der Jungfrauengeburt, wo wir Christen immer sehr stark in Erklärungsnot kommen, weil es ein Wunder ist. Weil es etwas ist, was es nie zuvor gegeben hat und vielleicht auch nicht mehr geben wird, bis Jesus wiederkommt und uns alle auferwecken wird. Aber deswegen ist unser Verstand nicht der Maßstab dieser Dinge, sondern etwas anderes. Ich hatte es ja letztes Mal, wie ich hier war, schon mal angedeutet. Unser Verstand reicht nicht aus. Es braucht ein anderes Organ, was der Mensch haben muss, um diese Dinge zu begreifen. Das hat Gott in uns hineingelegt. Das hat im Grunde genommen jeder Mensch. Und zwar ist es der Glaube. Andere sagen die Hoffnung. Wer von Ihnen würde in einen Bus steigen und den Busfahrer erstmal um seinen Führerschein bitten, um seine Berechtigung, überhaupt heute hier den Bus zu fahren? Wer würde eine komplette Inspektion des Busses durchführen, damit auch alles in Ordnung ist? Kein Mensch, oder? Okay, gut. Dann gehören Sie zu der Rasse der etwas sehr merkwürdigen Menschen. Normalerweise glauben wir das alles, oder? Wir glauben, wenn wir in den Bus steigen, fahren wir von da nach da. Genauso ist es mit unserem Auto. Wir steigen ein, drehen den Schlüssel um und fahren los. Es gibt wenige Menschen, die zum Beispiel vorher einmal das Bremspedal betreten, bevor sie losfahren, um einfach nochmal zu gucken, ob es überhaupt Bremsdruck gibt. Das machen hauptsächlich Kfz-Mechaniker, die in der Richtung schon mal schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Mich zum Beispiel, ja. Ich habe das nämlich schon mal geschafft, ein Auto gegen einen Bühnenpfeiler zu fahren, weil der keinen Bremsdruck mehr hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Keiner macht das. Also wir haben dieses Organ. Wir haben es. Wir haben eine Hoffnung oder einen Glauben in uns, der uns überhaupt leben lässt. Und Menschen, die das verlieren, werden depressiv, weil sie keine Hoffnung mehr für die Zukunft haben. Und so ist dieses innere Auge, was der Paulus hier anspricht, eigentlich etwas, was jeder Mensch hat. Und das muss nur manchmal erleuchtet werden. Also da muss mal ein bisschen Licht reinkommen, dass wir begreifen, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die eben außerhalb unserer Möglichkeiten liegen, außerhalb der technischen oder der vorstellbaren. Und so ist Jesu Auferstehung so ein Ereignis, das etwas macht, was wir uns nicht vorstellen können. Welche Kraft ist das, die das auslöst? Ist es die starke oder die schwache Atomkraft? Ist es überhaupt das Atom? Ja? Ist es irgendeine andere, für uns vielleicht nicht sichtbare Kraft? Vielleicht die mystischste, dunkle Energie, von der die Wissenschaft jetzt so viel spricht, die das geschafft hat? Ich glaube nicht. Es ist einfach das, was Gott immer wieder und überall macht und tut. Er spricht und es geschieht. Das ist das, was Gottes Kraft eben ausmacht. Etwas, was außerhalb unserer Möglichkeiten oder Vorstellungen liegt. Jesus selbst hat diese Kraft. Und ich stelle mir die Auferstehung so ein bisschen so vor, wie so ein kleiner Korken, so ein Korkkorken, den ich unter Wasser drücke. Und wenn ich den tief unter Wasser drücke und dann loslasse, was passiert dann? Ich glaube, hier muss einer nochmal ein bisschen Physikunterricht nehmen. Nein, der springt natürlich aus dem Wasser. Und genauso wenig konnte der Tod Jesu halten, weil der Tod ist Folge der Sünde. Und die Sünde war bei Jesus ja nicht vorhanden. Es war nur unsere Sünde, die ihn sozusagen gewissermaßen unter Wasser gedrückt hat. Als dann die Sünde aber ihren Soll erfüllt hatte, also als die Strafe vollbracht war, die Jesus begangen hatte, war er ohne Sünde. Und so konnte der Tod ihn nicht mehr halten. Der schwappte nach oben und stand wieder auf. Vielleicht ist das etwas naiv, etwas einfach erklärt, aber so stelle ich es mir vor, wie die Auferstehung Jesu damals funktioniert hat. Weil er ohne Sünde war, kam er wieder in das Leben zurück. Gott ist sowieso ein Gott des Lebens, oder? Das wird so oft in der Bibel geschrieben, ich bin kein Gott der Toten, sagt Gott von sich. Ich bin ein Gott der Lebendigen. Und auch Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr falsch denkt. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern er lebt, er ist lebendig. Und so leben auch unsere Vorfahren noch in diesem Sheol, diesem Totenreich und leben dort. Also die Auferstehung ist schon eine ganz außergewöhnliche Sache. Unglaublich viel Kraft steckt in dieser Auferstehung. Und diese Auferstehung garantiert auch uns etwas, Die Bibel gibt ja immer Versprechen. Oder wie es die moderne Übersetzung hier heißt, fette Versprechen. Ja, richtig was Dickes, was Gutes, was richtig Großes. Und das ist einmal, dass wir bei ihm sein werden. Jesus sagt, es gibt viele Wohnungen dort oben im Himmel. Viele Wohnungen. Und wenn wir uns jetzt den Himmel vorstellen, wie der Münchner da im Himmel mit seiner Harfe und da Halleluja schreien, so wird der Himmel mit Sicherheit nicht werden. Ich kann auch nicht wissen genau, wie das da aussieht, aber so bestimmt nicht. Ja, das wird eine richtig schöne, herrliche Umgebung sein. Wenn Gott schon die Erde so schön gemacht hat, dann glaube ich, wird der Himmel nicht armseliger sein als unsere Erde. Die wird mit Sicherheit viel, viel schöner sein und herrlicher als das. Und das, was auf uns zukommt, das ist unser Erbe. Das ist das, was Gott für uns bereitet hat, für jeden Menschen, der einmal bei ihm ist. Darum ist der Tod kein Schrecken mehr, sondern er ist einfach nur ein Übergang in eine völlig andere Dimension, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Das wird wirklich schön werden. So schön, dass die Bibel es sogar so ausdrückt, keiner kann sich's vorstellen. Also klasse. Wenn ich in die Offenbarung reingucke und sehe goldene Straßen, Perlentore, also ich denke, das für meinen Geschmack wäre das Kitsch, ja. Aber gut, es sind ja nur menschliche Worte, etwas zu beschreiben, was man eigentlich nicht beschreiben kann. So sehe ich das. Also das wird wunderschön werden. Und diese Kraft der Auferstehung wird jetzt auch in uns wirken. Und das ist auch ein Versprechen Gottes. Diese Kraft wirkt in uns, in jedem von uns wirkt diese Kraft. Und ich finde dieses Kreuz ein wunderschönes Beispiel dafür. Etwas, was Tod, Verderben und Leid gebracht hat, wird zu etwas Schönen, etwas Lebendigen, etwas Herrlichen. Ist das nicht ein tolles Bild für das Leben? Dass das Leben sich den Tod zurückerobert, dass das Leben viel, viel stärker als der Tod ist. Und diese Kraft, die wir hier vielleicht jetzt nur angedeutet sehen, die wirkt auch in uns. Jeder, der sich für Christus entscheidet, der wird das spüren, dass mit einmal eine neue Kraft in ihn hineinkommt. Dass etwas, was wirklich tot war, lebendig wird. Dass etwas ganz Neues aufbricht. In der Elberfelder steht so schön, etwas Neues ist geworden. Also dadurch, dass wir uns für Jesus entschieden haben, ist etwas Neues in uns hineingekommen. Neues Leben, eine ganz neue Dimension des Lebens. Als ich mich damals bekehrt habe, da war das so einerseits ja ein Kulturschock, ehrlich gesagt. Diese ganzen christlichen Dinge, die man da plötzlich machen sollte, vom Essen beten, das kannte ich überhaupt nicht. In den Gottesdienst gehen, das war völlig neu für mich. Und all diese Sprache, die man dann plötzlich lernen muss, die ein bisschen gepflegter war als die, die ich kannte. Also das war schon ein Kulturschock, ehrlich gesagt. Ich war natürlich für die Christen auch ein Kulturschock, davon mal abgesehen. Aber das war schon was Neues. Aber das war nicht das Eigentliche. Das Eigentliche war, dass ich gespürt habe, Jesus wohnt in meinem Herzen. Das war für mich so klar. So deutlich zu spüren, das war etwas ganz Neues für mich. Ich fühlte mich mit einmal nicht mehr allein. Da war jemand bei mir, den ich fragen konnte, mit dem ich durchs Leben gehen konnte. Das war wunderschön. Natürlich sind diese Gefühle nicht geblieben. Ihr als alte Hasen kennt das ja, das schleift so mit der Zeit mal ein bisschen ab und man wird dann so ein bisschen nüchterner. Aber trotzdem, diese Gewissheit, ich bin sein Kind, die ist doch geblieben, oder? Ich weiß, wo ich hingehe. Mir ist das nicht fremd, was Jesus zu mir sagt, sondern ich spüre, dass deine Vertrautheit zwischen uns, zwischen ihm und mir, die ist unglaublich stark. Ganz anders, als wie ich es mir früher vorgestellt habe. Und so werden aus Tote Lebendige. Und diese Kraft ist es auch, die uns im Grunde genommen verändert. Wo aus Verbrechern ja Heilige werden, wo aus Menschen, die vielleicht am Rand der Gesellschaft stehen, mit einmal kultivierte Menschen werden. All das ist doch etwas, was diese Kraft bewirkt. wenn es vielleicht auch nur ein äußerer Schein ist. Aber daran merkt man doch, dass sich etwas in uns verändert. Wir legen ab all die Dinge, die uns hindern oder die uns irgendwo im Weg stehen, wo etwas zwischen uns und Gott ist, das legt man ab. Ich weiß noch, meine erste große Sache damals, als ich Christ wurde, ist, ich habe all das Werkzeug, was ich so im Laufe der Jahre mitgehen lassen habe, bei uns in der Firma reumütig zurückgebracht. Mein Chef ist aus allen Wolken gefallen. Einmal, wie viel man sammeln kann, und auf der anderen Seite, dass einer so blöd ist, das wieder zurückzugeben, oder? Aber mir war das wichtig. Mir war das wichtig, aufzuräumen mit dem Alten. Etwas Neues hatte angefangen. Ich wollte das nicht mehr. Ich war nicht mehr glücklich mit dem Schraubenzieher, den ich da bei meinem Chef nicht ganz gut über den Tresen gezogen habe. Ja? Damit war ich nicht mehr glücklich. Ich wollte meinen eigenen haben. Einer, der richtig funktioniert, jedenfalls geistlich. Und so denke ich, ist es auch in uns. Wir verändern uns. Nicht, weil da einer mit der Peitsche hinter uns steht und sagt, du musst, du musst, du musst. Das geschieht einfach. Ich habe das abgelegt, weil ich gespürt habe, es ist nicht gut, es passt nicht mehr in mein Leben hinein. Und so denke ich, kennen wir das alle, dass wir Dinge einfach verändern, die passieren. Irgendwann habe ich aufgehört zu rauchen, weil es in unseren Kreisen nicht so üblich war. Ich weiß nicht, ob es bei den Baptisten ein Problem darstellt. Ich glaube nicht so sehr, aber bei den Pfingstlern war es ein großes Problem. Und irgendwann habe ich das halt einfach sein lassen. Aber da stand auch keiner hinter mir, du musst. Das passierte einfach. Und so bin ich heute froh, spare eine Menge Geld und es geht mir auch gesundheitlich besser. Aber das nur nebenbei. Gott möchte uns verändern und diese Kraft hat er in uns hineingelegt. Im Grunde genommen ist das die Kraft der Auferstehung. Diese riesige Kraft, die Gott, die Jesus aus dem Tod herausgerettet hat. Und so tragen wir jetzt einen unsterblichen Samen in uns, der uns einmal in den Himmel bringt. Jeden von uns. Wir werden ihn sehen. Wir werden bei ihm sein. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Wir können natürlich das im Alltag immer schlecht halten, oder? Wenn so der Alltag kommt, die ganzen Dinge, die so auf uns einstürmen, die kleinen Probleme hier, die kleinen Probleme da, das Alltägliche frisst das oft auf. Und so denke ich, ist es immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern, was Gott wirklich für uns gemacht hat, was er getan hat. Das ist immer wichtig. Das hat er schon zum Volk Israel gesagt. Wiederholt das ständig, ja? Lasst das nicht irgendwie aus eurem Gedächtnis kommen, was ich euch getan habe. Und so hat das Volk Israel diese Feiertage eingeführt, damit man sich immer wieder daran erinnert. Die Kinder wurden unterrichtet, da wurde immer wieder erzählt, was Gott damals in der Wüste getan hat. Welche Wunder und so weiter und so fort. Wie er großartig reagiert hat. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, sich immer wieder daran zu erinnern. Wir sind nicht nur ein Klumpen Fleisch, sondern wir sind ein göttliches Wesen, erlöst von Gott selbst. Und wir werden einmal in die himmlische Herrlichkeit eingehen. Nicht das, was ich sehe, ist die Realität alleine, sondern das, was auch durch meinen Glauben da ist, was ich glaube, was ich aus der Bibel herausziehen kann, was da ist, was Gott für mich hat, was er mir versprochen hat. Und so können wir uns das immer wieder bewusst machen und so unser inneres Auge wieder zur Erleuchtung bringen. Obwohl sich das etwas sonderbar vielleicht anhört, aber so ist es wichtig, dass wir wieder Glauben fassen. Ich bin mehr als das, was die Menschen in mir sehen. Ich bin ein Königskind, ein Kind Gottes. Das ist meine Berufung, das ist mein Schicksal und das ist meine Zukunft. Ich bin mehr, als ich hier vielleicht sein mag. Vielleicht bist du nur ein einfacher Arbeiter oder, keine Ahnung, ein Lehrer oder sonst irgendwas. Egal, du bist viel mehr als das. Du bist viel mehr, als die Frau Merkel je sein wird, ja, oder der Trump. Du bist viel, viel mehr, sondern du bist ein Königskind, ein Kind des höchsten Gottes. Und mehr geht nicht, denke ich mal, oder? Höher können wir nicht streben oder sein. das sollte uns immer wieder bewusst sein. Und so sind wir doch eigentlich zu beneiden, oder? Begeisterungsströme. Ich denke schon. Und das sollten wir auch zum Ausdruck bringen. Wir können, ja, ich möchte nicht gerade sagen, stolz dahingehen, aber wir können schon eine aufrechte Haltung einnehmen, oder? Wir können unseren Brustkorb etwas nach vorne schieben, ja, die Schultern zurück, können gerade stehen und können sagen, ich bin ein Königskind. Und glaubt mir, das war die Kraft, die Luther hatte, als er dort vor dem Tribunal stand und diese berühmten Worte gesprochen hat, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Der wusste, dass er ein Königskind war. Das wusste er. Darum konnte er nicht weichen. Er hatte diese Kraft und diese innere Gewissheit, ich bin der ich bin. Das sagte ja auch Gott von sich selbst. Ich bin der, den Gott geschaffen hat. Ein Königskind. Nicht perfekt, nein. Immer noch da oder dort die eine oder andere Sache, die mich vielleicht runterzieht. Aber das schafft Gott auch noch. Schließlich hat er ja noch ein paar Jährchen Zeit, oder? Gott möchte uns heute einfach mal daran erinnern, seine Auferstehung, das ist das, was uns einmal alles geben wird. Das ist seine Kraft, die wir nicht ermessen oder nicht begreifen können. Ich sag's nochmal, die Atomkraft oder die Wasserstoffbombe ist ein Witz dagegen. Das ist viel, viel kräftiger, weil es wird dich aus dem Tod herausreißen in das Leben hinein. Das ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Und daran lasst uns heute denken. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir für deine Auferstehung, dass wir uns heute an Ostern daran erinnern können, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du jetzt bei uns bist und dass die gleiche Kraft in uns wirkt, wir, die an dich glauben, Herr. Danke dafür. Lass uns das immer wieder neu bewusst werden, wie viel Kraft in uns ist durch deine Auferstehung. Danke, Jesus. Amen.